So, wir wollen ein bisschen schauen, wo es hingeht mit der Gemeinde. Was kann man von der Gemeinde erwarten? Was sollte sie anbieten? Was sollte sie leisten? Hier wieder ein Zitat: Ein Charakterzug, der die durchschnittliche Gemeinde heutzutage, das war vermutlich Ende der 60er Jahre, heutzutage prägt, ist der Mangel an Erwartungsfreude. Ja. Gemeinde ist nicht ein Ort, wo alles halt so weiterläuft, weil man halt kommt und weil man halt Sachen macht, sondern es gibt schon eine Erwartung. Ja, wir erwarten, dass Leute zum Glauben kommen, wir erwarten, dass wir Leute erreichen, wir erwarten, dass wir selber Fortschritte machen können. Es soll vorwärts gehen. Es geht nicht immer in allem vorwärts, aber es soll Dinge geben, wo es vorwärts geht. Ja. Das ist auch kein, also es gibt natürlich Rückschläge in der Gemeinde, dass Leute wegbleiben, dass es Spaltungen geben kann, aber es kann ja trotzdem vorwärts gehen. Ja. Dann geht es halt mit dem vorwärts, was da ist. So, Gemeinde ist überall dort, wo der Heilige Geist Menschen zusammengeführt hat, die Christus als Retter angenommen haben, die Gott im Geist anbeten und nichts mit der Welt und dem Fleisch zu tun haben wollen. Fand ich ganz interessant. Gemeinde, das heißt auch immer wieder ein bisschen, dass man nicht überall so dabei ist. Und es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, es geht auch um jeden Einzelnen und die Herzenseinstellung. Wenn man einigen wahren Christen auch nur eine noch so kleine Möglichkeit gibt, werden sie das Zusammenkommen und regelmäßige Veranstaltungen planen und organisieren, um zu beten und gemeinsam den Herrn zu loben. In diesen Versammlungen werden sie die Auslegung der Schrift hören und das Brot nach ihrer Erkenntnis miteinander brechen. Außerdem werden sie das rettende Evangelium einer verlorenen Welt bringen. Das heißt, es liegt einfach in der Natur des Evangeliums und in der Natur eines Christen, dass er danach strebt, so etwas wie Gemeinde zu leben. Ja, und dann sehen wir, dann kommt Corona. Gut, dann sagen die einen, wir machen so weiter wie bisher. Die anderen sagen, wir müssen gewisse Dinge für eine Zeit lang anders machen. Aber die Tendenz, dass man das wieder so ins Leben ruft, die ist auf jeden Fall naturgemäß beim Evangelium. Also ich habe mir überlegt, was ist natürlich, egal wo man nachguckt, sind eigentlich immer wieder dieselben Punkte. Was gehört zum Gemeindeleben? Das eine ist das Thema Heiligkeit und Gehorsam. Anbetung, Gemeinschaft, Dienst, Dienen, Jüngerschaft, Evangelisation und Mission. Ja, im Wesentlichen sind das die Bereiche, die immer wieder genannt werden, vielleicht auch mit anderen Schlagworten. Und die wollen wir uns mal anschauen. Also was erwarte ich von einer Gemeinde? Heiligkeit und Gehorsam. Durch Absonderung von der Welt sowie Hingabe und Gehorsam gegenüber dem Herrn und unermüdliches Gebet müssen wir den Klauen der Welt entrinnen. Also da geht es in erster Linie um die Weltlichkeit, die wir alle im Herzen tragen. Ne? Es geht nicht darum, dass wir mit strengen Gesetzen die Welt aus unserem Herzen verbannen wollen, das funktioniert nicht, sondern dass wir das geistliche Leben so leben, dass wir uns von der Welt ja getrennt halten. Das hat natürlich manchmal auch organisatorische Konsequenzen, aber es geht in erster Linie um Gehorsam und Heiligung. Und zur Heiligung ganz zentral ist die Bibel, ne? Gottes Wort. Und in der Gemeinde gemeint die biblische Verkündigung. Wir haben das vorhin gelesen, das waren die, was war es in Apostelgeschichte 2, 40 bis 42, wie wurde es da genannt? Lehre der Apostel. Ja. Also die Schriftauslegung, die ist ganz zentral. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Geht es hier um Predigtdienst? Auch, ja, gelegen und ungelegen. Also die Gelegenheit zum Ermahnen ist die Predigt, die ungelegen ist spontan, ja, vielleicht auch nicht immer erwünscht von allen, mit aller Langmut und Belehrung. Also, das setzt eine gewisse Geduld. Wo kommt diese Geduld her? Wieso soll ich Geduld haben, wenn ich ermahne, wenn ich lehre? Naja, weil ich weiß, dass Gottes Wort im Herzen der Person, wenn diese Person das mit Glauben vermischt, ein Werk tut, ja? Ein Überzeugungswerk. Und nicht, dass mein Auftreten ist nicht das, was den Nachdruck verleiht, sondern Gottes Wort wirkt als solches, wenn wir das zulassen. Jetzt ganz wichtig, wir hatten diese, naja, lesen wir es erstmal, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also in dem Moment, wo wir Dinge lehren, die in der Bibel nicht oder nicht klar beschrieben sind, dann weiß der eine es besser als der andere. Und dann gibt es dieses Aufgeblasensein. So, das war zu Corona, da wissen manche Leute ganz wichtige Sachen, von denen der andere nichts ahnt. Warum ahnt er nichts davon? Nichts in der Bibel steht. Ja? Also sehr viel, was die Corona-Diskussion hat, ist nicht theologisch. Ja? Das sind Meinungen, die man auch haben darf, die aber nicht den Stellenwert haben, jetzt von Heiligkeit und Gehorsam. Ja? Ich denke, das ist wichtig heutzutage. Ich habe das oft schon gesagt, aber ich habe mich gefreut, ich habe es irgendwann auch mal gehört oder gelesen. Also es ist nicht nur meine eigene Meinung, wir leben im Zeitalter der Ideologien. Ne? Also heutzutage ist es ganz wichtig, auch Leute identifizieren sich darüber, was sie denken, was für Theorien sie haben. Der eine sagt, ich bin, was bist du? Weiß nicht, vor 50 Jahren hat man gesagt, ich bin Afrikaner oder ich bin Handwerker, aber heute sagen sie, nein, ich bin Veganer. Man definiert sich nicht über die Ernährung, ja? Also ich denke, die Bibel lässt uns die Freiheit, im Wesentlichen zumindest, uns zu ernähren, wie wir das uns leisten und wie es uns gut tut und so weiter. Aber es geht darum, dass Leute sich definieren über das, was sie für Theorien haben. Ne? Es dürfen keine Tiere leiden und dann. Also ich finde es schön, wenn keine Tiere leiden, aber die Bibel verbietet uns das nicht. Ne? Sagt, ihr könnt töte und iss, hat Gott zu Petrus gesagt. Das ist ein Faustschlag ins Gesicht des Veganers. Ne? Töte und iss. Also jetzt schlägt sich das aber auch in der Gemeinde nieder. Ja? Jeder hat seine Theorie, wie Dinge sein müssten. Und das ist die Warnung. Wenn etwas in der Schrift nicht zu finden ist, dann ist es nicht wichtig. Also nicht in der Gemeinde. Das heißt nicht, dass jemand sagen kann, ich ernähre mich so und so. Das kann er machen, aber er kann nicht erwarten, dass das jetzt ein Standard wird für alle anderen. So, in dem Moment, wenn die Gemeinde Gottes das Predigtpult verachtet, wird Gott die Gemeinde verachten. Jetzt müssen wir uns zurückdenken zu Zeiten Spurgeons Predigtpult. Das war wirklich die Verkündigung der Schrift. Ja. Also gemeint ist, dass Gottes Wort im Zentrum steht und die Auslegung von Gottes Wort, nicht die Meinungen von Autoren in Büchern, von Autoren oder Rednern im Internet, sondern von diesem Buch und das man gemeinsam studiert und vielleicht auch in der Bibelstunde als Gemeinde studiert. Die Bibel, die ganze Bibel und nichts anderes als die Bibel ist die Religion der Gemeinde Christi. Erinnert euch das an irgendeinen Vers aus Kolosser? Die Fülle der Gottheit, die ganze Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in Jesus Christus. Ne? Jetzt haben wir dasselbe mit der Bibel. Die Bibel, alles was in der Bibel ist, das ist unser Glaube und nichts mehr als in der Bibel ist. Wenn wir das beherzigen würden, es gäbe keine katholische Kirche, es gäbe viele Sekten nicht, es gäbe viele Dinge in Gemeinden nicht und es gäbe viele Dinge, die wir weggelassen haben. Ja? Oder Lehren, die wir geschmälert haben. Ja? Es gibt ja durchaus Themen, über die kaum gesprochen wird. Die schlimmsten Teufel, die die Welt je gesehen hat, sind von einer unheiligen Gemeinde hervorgebracht worden. Also das könnte man sagen, ja, also die Sekten, die entstanden sind, oder auch einzelne Menschen, die viel Unheil gebracht haben. Vieles ist auf der Grundlage einer halbherzigen, verwässerten Lehre geschehen. Wenn du einfach den Namen Christi annimmst und dich seinen Diener nennst, ihm aber nicht gehorchst, sondern deiner eigenen Laune folgst oder deiner eigenen vererbten Prägung oder der Gewohnheit irgendeiner fehlgeleiteten Gemeinderichtung, dann bist du überhaupt kein Diener Christi. Wenn du Christus wirklich dienen willst, dann ist deine erste Pflicht der Gehorsam. Also was ist eigentlich, woran erkennt man einen Christen? Wenn man Leute fragt, ja, woher weißt du, dass du Christ bist? Oh, ich habe eine Bekehrung erlebt, ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt. Aber wie kannst du prüfen, ob jemand Christ ist? Woran kannst du das sehen? Was denkt ihr? Woher weiß ich, dass du glaubst? Naja, wenn ich Glaube sehe, wie sieht man Glaube? Glaube heißt, du bist überzeugt von dem, was Gottes Wort sagt, auch wenn das unsichtbar ist. Und deswegen handelst du so, wie es anders nicht erklärbar wäre. Ja? Also du machst nicht wie alle Welt, ich sag mal ein junges Paar, die ziehen nicht zusammen, was Logik und die Welt sagt, wäre das Normale, sondern die sagen, wir wollen also jeder für sich wohnen, bis wir verheiratet sind. So, dann sagst du, okay, das alleine ist natürlich kein Beweis, dass jemand bekehrt ist, aber die Gesamtheit, dieser Lebensstil, dass man sich an Gottes Wort orientiert, das ist ein Indizienbeweis. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, ich bin Christ und ich glaube, und du siehst, dass er eben nichts sich drum schert. Nicht, weil er gewisse Dinge noch nicht gelernt hat. Also ein Neubekehrter, der mag tatsächlich noch 27 Sachen in seinem Leben falsch haben. Ja? Aber wenn du siehst, dass er anfängt aufzuräumen, dann denkst du, wow, dass ich glaube. Ja? Also früher habe ich gedacht, wenn ich viel Unordnung im Leben eines Menschen sehe, dann ist er nicht bekehrt. Aber muss ich sagen, ich habe mich bekehrt und da war noch viel Unordnung. Sehr viel am Anfang. Und da hätte man auch sagen können, das ist keine Bekehrung. Aber mit der Bekehrung hat es angefangen, da Ordnung zu schaffen, aufzuräumen. Das heißt, eigentlich habe ich mir dann später zur Regel gemacht, also Glauben sehe ich dann, wenn ich Glauben im Leben eines Menschen sehe. Es gibt ja auch ganz brave Leute, ne? Da stimmt alles, aber die sind nicht bekehrt. Die sind einfach brav. Ja. Mal, es gibt Leute, die so ein braves Leben führen, ohne Gott. Zweitens, Abendmahl. Anbetung, Entschuldigung, nicht Abendmahl, Anbetung. Also das Ziel der Gemeinde ist Anbetung. Ne? Wir haben das vorhin ausführlich gesehen. Die Gemeinde ist das Haus Gottes, der Ort der Gegenwart Gottes. Wenn wir David lesen, dann sehen wir, dass das der Tempel Gottes für ihn der Ort ist, wo er Gott anbetet. Oder nicht der physische Ort, sondern der Moment, wo er Gott anbetet. Jetzt in der Gemeinde gibt es das Abendmahl als Einrichtung, als Institution. Und vielleicht gibt es eine Gebetsstunde, ja, oder Bibelstunde mit Gebet. So, eine Frage, welchen Stellenwert hat das bei euch in der Gemeinde? Dürft ihr was zu sagen? Ich weiß es nicht, habe jetzt nicht vorher nachgeforscht, ja. Wird das bei euch praktiziert? Denkt ihr, dass das genügend praktiziert wird? Zu viel? Hat einer mal gesagt, wir machen es wie in der Bibel. Wir feiern jeden Sonntagabend mal. Habe ich gesagt, nein, nein, in der Apostelgeschichte steht jeden Tag. Sie trafen sich jeden Tag in den Häusern. Ne? Also wäre vielleicht zu viel, ich weiß es nicht. Wie denkt ihr? Wie macht ihr es? Alle 14 Tage. Und wird es auch genutzt oder? Ja. Okay, da muss man sich fragen, wenn es immer dieselben sind, die nicht kommen, warum kommt ihr nicht? Ne? Also die müssen sich in erster Linie fragen und sagen, okay, was hindert mich daran, zum Abendmahl zu kommen? Ja, zur Gebetsstunde, okay, zur Gebetsstunde zu kommen. Ist es mir zu langweilig? Traue ich mich nicht zu beten? Also ideal wäre, wenn jeder oft kommt. Ja, ich weiß nicht, ob immer ist schwierig, aber Leute, die ganz selten oder gar nicht da auftauchen, wäre gut, dass sie sich fragen, okay, was hindert mich daran? Ne? Manchmal ist es auch so, wenn jemand sagt, ja, um die Uhrzeit komme ich nicht nach Hause, gut, dann muss man die Art der Gestaltung variieren. Okay, Gebet. Worum geht's beim Gebet in der Gemeinde? Also manchmal hört sich an wie die Sprechstunde beim Arzt, ne? Ist ja in Ordnung, also so ist nichts gegen zu sagen, aber wenn es dauerhaft fast nicht vorkommt, dass man für Leute betet, die noch nicht glauben, für Leute betet, die mit Sünde kämpfen, wobei man natürlich immer aufpassen muss, nicht alles ist so, dass alles wissen müssen. Ne? Das ist schon klar, aber Dinge, die sowieso bekannt sind, sagen wir mal, da kann man für beten. Und die Bibel sagt uns ja auch, wir sollen für die Politiker beten, für die Großen, die Kleinen, für die Missionare kann man beten. Wenn eine Gemeinde nicht betet, ist sie tot. Lehrt und trainiert eure Leute, dass sie regelmäßig zum Gebet zusammenkommen. Also Spurgeon war der Meinung, dass ein Maßstab oder ein ganz wichtiger Maßstab für das geistliche Leben einer Gemeinde das Gebet ist. Und zwar speziell die Gebetsstunde oder die Versammlung zum Gebet sonntags. Also der hatte in jedem Gottesdienst, soweit ich das gelesen habe, hatte der wirklich einige Leute versammelt, die gebetet haben während dem Gottesdienst, dass Leute sich bekehren, dass Gottes Wort angenommen wird. Ja? Es gab in der Gemeinde mehrere Gottesdienste am Tag, das heißt, die haben ihr nicht verpasst, die haben halt auch wirklich Zeit investiert. Ne? Da war Sonntag dann nicht so wie, naja, nach dem Gottesdienst gehen wir essen und dann gehen wir Minigolf spielen und dann gehen wir ins Kino und dann fallen wir vom Fernseher. Kann man alles machen, ja, aber da war dann auch Raum zu sagen, wir beten zusammen, tun diese Dinge zusammen. Ja. So, die Gebetsversammlung ist der pulsierende Maschinenraum der Gemeinde. Also war ein bisschen strittig zu übersetzen. Ich habe das selbst übersetzt. Ne? Ich denke, er hat an so ein Schiff gedacht, die es halt damals gab. Ne? Der Maschinenraum in einem, ja, in so einem Ozeandampfer. Wenn die Maschine ausfällt, kannst du das Schiff nicht steuern, bewegst dich nicht vom Fleck, kannst du zu Hause bleiben, brauchst du gar nicht aufs Schiff zu gehen. Und so hat er gesagt, ja, wenn in der Gemeinde nicht gebetet wird, und zwar in der Gebetsversammlung, dann geht es nirgendwo hin. Und das ist hier unsere Frage, wohin geht Gemeinde? Und das wird sehr stark durch das Gebet. Das Gebet drückt ja auch aus, wir haben ein Anliegen, wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen erreicht, wo missionarische Aktivität wichtig ist. Ja? Wir wollen, dass irgendwo Gemeinden entsteht oder Gemeinden unterstützt werden. Habe ich von jemand gehört, die Inflation, alles wird teurer. Als erstes streichen wir Mission, wir müssen sparen. Ne? Also so, wenn du sagst, was ist das Unnötigste auf meiner Haushaltsliste, der größte Luxus, der wird gestrichen. Ja. Ah, okay, ja. Dann fällt es auch nicht so schwer, ne?
Das war jetzt ein Bekenntnis, Gabi.
So. Gemeinschaft. Also Gemeinschaft ist natürlich mehr als, was man auch machen kann, zusammen Tennis spielen, ja? Gut. Mit jemandem Tennis spielen, aber das macht ja noch nicht geistliche Gemeinschaft aus. Ja? Wir lesen mal in Psalm 87, Verse 4 bis 7. Das ist so ein Psalm, den wir meistens überlesen und sagt uns oft nicht viel. Wer möchte das lesen ab Vers 4?
Ich will Rahab und Babel erwähnen, bei denen, die mich kennen. Siehe, Philistea und Tyrus, St. Kusch. Dieser ist dort geboren. Von Zion aber wird gesagt werden, Mann für Mann ist darin geboren. Und der Höchste, er wird es befestigen.
Also was bedeutet das? Rahab, ne? Das ist Ägypten. Kusch, kennt ihr, das ist Oberägypten oder Nordäthiopien. Also siehe, Philisterland, Tyrus, Kusch, da heißt es von jedem, der kommt von dort. Der ist Deutscher, der ist Franzose, der ist Chinese, der ist Japaner. Aber von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist in ihr geboren und der Höchste selbst wird sie befestigen. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet, dieser ist dort geboren. Also das, was einen Menschen ausmacht, so ähnlich wie seine Nationalität, seine Sprache, seine Essgewohnheiten, ne? So ist der Glaube. Dieser ist dort geboren, das wird man von Zion sagen. Und wer ist Zion? Wer ist Zion? Was bedeutet Zion? Nein, Zion ist das himmlische Jerusalem. Ja? Und im Prinzip sind das die Erlösten, wenn wir das in der Offenbarung lesen. Also von den Erlösten wird man sagen, das ist seine Nationalität. Also von den Afrikanern wird man sagen, der ist Nigerianer, von den Franzosen, der ist Franzose. Aber von allen, die gerettet werden, die zu Gottes Volk gehören in Ewigkeit, wird man sagen, dieser ist dort geboren. Seine Nationalität ist, ich sag's mal, Christ. mit neutestamentlichem Jargon. Ja? Das heißt, unsere Identität, unser Stallgeruch ist der Glaube und das, was uns verbindet. Ne? Also wenn wir Leute treffen aus unserem Heimatland irgendwo, dann fühlen wir uns verbunden in einer gewissen Art. Ja? Ach, guck mal, dieselbe Mimik, Gestik, selbe Sprache und wir essen Weißwurst mit Brezeln. Oder, ja. Aber wenn wir jemanden treffen, der gläubig ist, also ich erinnere mich noch heute dran, wir waren mal, wann war das? Im Jahr 2000 waren wir in Aguascalientes, ne, in einer Stadt in Mexiko, waren wir noch nie, wir waren nur 2 Tage da, sind in den Gottesdienst gegangen, kannten die Gemeinde nicht. Und wir haben uns gefühlt, als wären wir seit 10 Jahren zu Hause da. Ja? Und dann denkst du, ist das aber komisch. Ne? Also, ja, ist mir gut in Erinnerung geblieben, wo ich gedacht habe, ich war in der Gegend noch nie, ich habe die Menschen noch nie gesehen. Es war eine ganz normale Gemeinde, aber du bist sofort Stallgeruch, du bist sofort in deinem Land, in deiner. Ja, und es liegt nicht am Land, es liegt nicht an der Sprache, es liegt nicht am Essen, noch nicht mal an den Gerüchen in der Luft, es liegt nur am Glauben. Und das ist der Stallgeruch oder die Identität des Christen. Ne? Also, das sehen wir auch in den Gemeinden, die Nationalität spielt keine große Rolle. Ne? Die Hautfarbe nicht, die Sprache manchmal nicht. Wir denken immer, die Sprache trennt Menschen voneinander. Eigentlich nicht. Sprache verbindet eher, ja, wenn man sie benutzt. Und wenn man nicht denkt, dass sie trennt, dann tut sie das auch selten. Ja, Thema Online-Gemeinde, da sehen wir schon. Natürlich, also ich kritisiere das nicht, wenn jemand nicht zur Gemeinde kommen kann, aus irgendeinem Grund und das online macht. Aber wir sehen natürlich, dass online an sich den Stallgeruch sozusagen nicht adäquat verbreitet. Ne? Das heißt, wenn wir können, dann sollen wir natürlich zusammenkommen und Gemeinschaft haben. So, was können wir noch erwarten vom Gemeindedienst? 2. Timotheus 2, 20 bis 21. Ihr dürft lesen.
In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun niemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Der Heilig nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet.
Dankeschön. So, also in einem großen Haus, wie die Gemeinde auch eins ist, da gibt es, ne, wie bei uns, es gibt Plastikschüsseln zum Putzeimer, es gibt ganz feines Porzellan oder ganz exquisite Gläschen oder dann gibt es auch das normale Wasserglas, Edelstahltöpfe. Also für ausgesuchteren Gebrauch, ausgesuchtere Gefäße. Das ist der Vergleich. Und so ist es in jedem Haushalt, so ist es auch in der Gemeinde. Jetzt ist die Frage, ja, jemand sagt vielleicht, das ist aber unfair, ich bin Putzeimer. Ne? Nein, hier steht, wenn jemand sich reinigt, also wir selbst können uns zubereiten, um ein Gefäß für edlen, also wenn du 20 Becher da hast, welchen nimmst du denn, um ihn hohem Besuch anzubieten? Sagen wir mal, die Becher sehen noch gleich aus. Den saubersten, ja? Also, du holst die Weingläser oder, wenn es kein Wein ist, dann die feinen Mineralwassergläser aus dem Schrank und bietest den Besuch an und dann siehst du, auf einem ist so ein richtiger Fingerabdruck. Wie vom FBI, ne? Welchen bietest du dem Besuch an? Den ohne Fingerabdruck, ja? Einen anderen stellst du dir hin oder reibst nochmal drüber. So, das heißt, wenn wir uns selber reinigen, zubereiten, dann werden wir zur edleren Dienst. Niemand kann sagen, ich bin ein Putzeimer. Nein, wir sind, jeder kann sich reinigen und zur Verfügung stellen. Verfügbar sein, das ist das Entscheidende. Jetzt habe ich hier gleich hingeschrieben, Achtung vor der Tretmühle des Aktivismus. Also heute ist es ja ein bisschen so, dass man sagt, geistlich ist, wer sich rund um die Uhr abmüht für Gemeinde. Wer immer da ist und alles macht, das sind die Geistlichen. Und manchmal wird auch das ausgenutzt oder Leute unter Druck gesetzt oder Leute profilieren sich auf die Art und Weise. Das ist nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass jemand sich totschafft oder ausgenutzt wird. Es geht einfach darum, dass jemand sich zubereitet, um bereit zu sein, Gott zu dienen. Ja? Und das Erste ist natürlich, dass er sich von seiner Sünde reinigen lässt. Dass er im Gehorsam lebt und dann auch zur Verfügung steht, vor allem da, wo Gott ihn haben möchte. Manchmal ist es auch das der Ort, wo die Gemeinde ihn haben möchte. Aber das muss man gegebenenfalls auch mal prüfen. Ja? So, wir brauchen also eine Balance. Ja, also an der Stelle, das ist, es gab vielleicht Zeiten, wo das anders war, aber Aktivismus ist heute eine der üblichen Sünden in Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht sagt ihr, wir sind alle so träge, bei uns macht keiner was. Dann seid ihr damit gesegnet, dass das kein Fluch ist für euch. Ihr habt ja andere Probleme, aber es gibt natürlich Gemeinden, wo das geistliche Leben daraus besteht, dass jeder 23 Dienste hat. Und wo alle gelobt werden, die viele Stunden hart arbeiten. Aber wenn du fragst, wer kommt zum Gebetskreis, dann gucken sich zwei Omas an und sagen, außer uns keiner. Und das seit 30 Jahren. Ja. So. Also das ist nicht weit weg von der Realität in manchen Gemeinden. So. Ist auch wieder schön, ein uraltes Zitat. Zurzeit wird der größte Teil unseres heiligen Kampfes von einigen wenigen geführt, die alles geben. Das war noch nie anders, aber es ist natürlich schön, wenn mehr zu diesen einigen wenigen gehören. Ja. Also, in fast jeder Gemeinde, also es gibt Ausnahmen, aber in sehr, sehr vielen Gemeinden siehst du, es gibt 50 Leute, und 5 Leute machen die Arbeit. Und die anderen lassen sich bedienen, berieseln oder sind halt einfach da oder so. Das kommt häufig vor. Und natürlich gibt es immer Besucher oder Leute, die nicht aktiv dabei mitarbeiten oder Leute, die gerade dabei sind, in die Gemeinde zu wachsen, aber das ist natürlich schön, wenn, also mir fallen auch Gemeinden ein, wo ich sage, es ist eine kleine Gemeinde, 30 Leute, aber 15 oder 20 Mitarbeiter haben die schon. Und dann denkst du, wow, das ist... Und dann kommen nochmal 20 Besucher natürlich, die nicht immer alle da sind, aber dann verteilt sich die Arbeit einfach besser. So, was sollen wir von unserer Gemeinde erwarten? Also ich hoffe, ihr würdigt die Fotos, die ich da benutze. Ich versuche ja, die Copyrights nicht zu verletzen. Also die sind nicht aus dem Internet runtergeladen. Ne? Fast alle selbst gemacht oder irgendwer hat sie selbst gemacht und mir gegeben. Das hat irgendjemand gefaltet. So, 1. Korinther 3, 9 bis 17. Auch die Schafherde, die war echt aus dem Bliesgau. Also nicht aus dem Internet. Jetzt, ich kann das vorlesen, dann hören alle den etwas längeren Text. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Mit welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. So, also die Gemeinde wird erstmal als Ackerfeld beschrieben und dann als Bau. Was ist ein Bau? Wie sagt man auf Deutsch dazu? Baustelle. Ja, Baustelle. Wir denken immer fertig gemalt. Baustelle ist Dreck, Helm auf dem Kopf, ja. Oft sagen die Leute, ja, in der Gemeinde, da gibt es immer so viele Probleme. Ja, auf der Baustelle gibt es nur Probleme und Dreck und Staub, aber es geht entweder vorwärts oder nicht. Ne? Also manchmal geht es auch rückwärts. Ich weiß nicht, wir waren in Mexiko, haben unser Auto geparkt, über Nacht geparkt und am nächsten Tag komme ich hin und sehe, die bauen da eine schöne Mauer, allerdings vor unserem Auto. Ja, ohne Witz. Also das war auf einem Grundstück geparkt, an der Straße. Und die haben eine Mauer gebaut zwischen dem Grundstück und der Straße. Und nach hinten war zu. Ich habe gesagt, Leute, guckt mal. Ja? Ja, ist das dein Auto? Ja, wie komme ich denn da wieder raus? Ach, da haben wir uns nicht überlegt. Dann haben sie da 2 Stunden eine Rampe gebaut. Und ich bin natürlich aufgesessen, aber so, Baustelle, ja, da sieht man nur Probleme. Mitdenken, so, jetzt übertragen wir das auf die Gemeinde. Ja. Also das Wort Bau hier, bin ich überzeugt, das heißt nicht ein Gebäude, schön verputzt und schlüsselfertig, sondern Baustelle. Ja, weil ein Ackerfeld, das ist mein Argument, ist ja auch nicht die Ernte verpackt im Aldi in Tüten, ne? Sondern es ist ja, steinig, staubig und noch was zu tun. So, und da arbeitet ihr damit. Jetzt gibt es Silber, Gold, kostbare Steine, also ne, zugehauene Steine. Das ist okay. Und dann gibt es Holz, Heu und Stroh. Was hat Holz, Heu und Stroh gemeinsam? Es brennt. Ja? Und der Test ist das Feuer. Ja? Brandschutzverordnung, wuff. Ja? Alles, was brennt, war nichts. Also gibt es einen Tag der Prüfung und dann wird geschaut. Und dann heißt es, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, das ist, wenn jemand also mit Stroh und Holz baut, dann macht er das Ding kaputt, weil es in Flammen aufgeht, ja, wenn es heiß wird. So, das heißt, mitarbeiten, ja, die Gemeinde ist der Ort, wo wir mitarbeiten, aber nicht so, dass es toll aussieht. Ja? Wenn wir arbeiten, damit die Leute sehen, ach, guck mal, wir machen was. Aber wir müssen natürlich geistlich arbeiten, ja. Kennt ihr eine Bibelstelle, die uns hilft zu unterscheiden, was Holz und Stroh ist und was Steine und Silber und Gold ist. Kennt ihr vielleicht Epheser 2, Vers 10. Fällt mir so spontan ein, habe ich jetzt nicht hier auf der Folie. Epheser 2, Vers 10. Ja, kannst du gerne lesen. Also, wir sind seine Schöpfung, heißt, wir sind sein Gebilde. Das ist nicht die Schöpfung wie in Genesis, sondern wir sind sein Poema. Wer Spanisch kann, weiß, Poema heißt Gedicht. Also wir sind Gottes Gedicht. Gott hat uns so, wie macht man Gedicht? Ja, das ist was Poetisches, was Künstlerisches, was, woran man Freude hat. Er meint nicht die Schöpfung, sondern er meint die Neuschöpfung. Ja, wir sind ein Gedicht Gottes, erschaffen in Christus Jesus, das ist die Neuschöpfung, die Wiedergeburt zu guten Werken. Jetzt kommt's. Welche Werke meint Gott denn, die wir tun sollen? Die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also, Beispiel. Was gibt's Besseres, als Missionar zu sein, um Gott zu dienen? Ne? Wenn ich jetzt sage, ich werde Missionar, das finden alle toll. Ich ziehe mir eine Jacke an, die glänzt wie so eine... Ah, wer zieht immer so... Thomas Gottschalk, ne? Kennst du den? Habt ihr schon mal seine Klamotten gesehen? Extravaganter geht's nicht, ja? Krokodilsleder mit Fransen oder so, ne? So, ich ziehe mir sowas ganz Extravagantes an. Werd Missionar und alle bewundern mich. Aber hier steht, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Wir sollen die Jacke anziehen, die bereit hängt für uns. Gott hat uns eine Jacke geschneidert, die uns passt. Wenn wir uns eine andere Jacke oder von jemand anderes die Jacke anziehen oder die wir so fancy toll finden, die geht in Flammen auf. Wenn wir uns die Jacke anziehen, die Gott für uns gemacht hat, das hat Bestand. Das sind die Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Und was Gott zuvor bereitet hat, das hält auch den Flammen stand. Ja? Das heißt, Gott dienen heißt, ich tue das, wozu Gott mich gemacht hat. Ja? Das heißt, die Jacke, die mir passt, aus Gottes Sicht. Es ist nicht immer ganz einfach rauszufinden, aber wenn der Wille da ist, ist schon mal fast alles gewonnen. Ja? Also es ist eine Warnung, dass unser Dienst soll nicht irgendwas sein, wenn ich diene, um mich darzustellen oder um Anerkennung zu kriegen oder um andere zu manipulieren. Dann trage ich eine Jacke, die ich selbst gebastelt habe oder mir selbst ausgesucht habe. Und das ist Holz, Stroh, Heu. Wenn ich das tue, wozu Gott mich berufen hat, was er mir aufs Herz gelegen hat, eine Jacke, die mir passt, das ist Gold, Silber, Steine und die muss nicht immer glänzen nach außen, ne? Das ist klar, sondern es muss einfach die sein, die Gott zuvor bereitet hat. Also hier ist davon die Rede, dass Gott uns etwas bereitet hat, in dem wir wandeln sollen. Also ich wandle heute in dieser Hose, ja, und wir wandeln hoffentlich in einer Jacke, die Gott uns passend zugeschnitten hat. So, 1. Petrus 2, 4 bis 10. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Hier sind wir wieder bei der Baustelle. Als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen ausgewählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also hier ist von diesen lebendigen Steinen, ne, wir sind eine Baustelle aus Menschen und die Steine sind lebendig, sind Menschen. Und wir sollen uns auferbauen lassen zu einem geistlichen Haus mit heiligem Priestertum, wo es geistliche Opfer darzubringen gibt. Das ist die Anbetung, ist auch unser Dienst für Gott. Und dann heißt es in Vers 9, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also, Gott hat sozusagen ein geistliches Haus geschaffen, in dem wir ihn dienen, in dem wir ein geistliches Priestertum vollziehen. Ja? Vergleicht es ein bisschen mit dem, was wir vom Tempel kennen, aber sagt, das ist jetzt in geistlicher Form. Unsere Opfer sind geistliche Opfer. Welche Opfer geben wir zum Beispiel hin? Steht in Römer 12. Unsere Leiber. Ja? Und unsere Leiber heißt unser Leben. Ja? Wo lernt man das? Du gehst ins Gefängnis. Die haben ja nur den Leib eingesperrt. Ne? Also wenn jemand inhaftiert wird, nur der Körper wird eingesperrt, sonst nichts. Aber das Leben ist dadurch eingesperrt. Ne? Da merkt man, dass den Leib hingeben, das hat weittragende Konsequenzen. Ja? So, was erwarten wir noch von der Gemeinde? Jüngerschaft. Also die Gemeinde soll jedem helfen, im Glauben, in der Jüngerschaft, in der Nachfolge, sagt man auch, vorwärts zu kommen. Ja? Also die Gemeinde ist ein Ort, wo man Anleitung zur Nachfolge in Heiligkeit und Gemeinschaft findet. Durch zum Beispiel die Predigten, durch das Bibelstudium in der Bibelstunde, durch die Seelsorge, vielleicht auch durch Zweierschaften, wenn es das gibt. Also allgemein durch den Hirtendienst. Und der Hirtendienst, das ist etwas, was die Ältesten, aber nicht nur die Ältesten tun. Ne? Sondern so wie der Hirte nach den Schafen geht, so geht jeder reifere Christ den nicht so reifen nach. Ne? Wenn du siehst, der kommt nicht, rufe ich mal an. Der ist im Krankenhaus, gehe ich mal hin. Der hat Probleme, schaue ich mal, vielleicht kann ich ihm helfen. Also hier steht zwar Bibelkreis, Bibelstunde, aber das geht auch in das über Telefon oder ins Private über. Und da sehen wir schon, das ist Gemeinschaft, wenn man aufeinander Acht hat, ne? Den anderen ermutigt, ermahnt, praktisch hilft. So, was ist ein Jünger? Das ist der beste Christ, der Christus zum Meister hat und ihm nachfolgt. Manche sind Jünger einer Kirche oder folgen einem christlichen Leiter. Andere sind Anhänger ihrer eigenen Gedanken. Das Zeitalter der Ideologien. Der Weise sitzt zu Jesu Füßen und lernt von ihm, mit dem Ziel, seinen eigenen Lehren zu folgen und sein Vorbild nachzuahmen. Wer von Jesus selbst lernt und den Lippen den Worten seiner Lippen folgt, wer sich verpflichtet hat zu glauben, was der Herr gelehrt hat und alles zu tun, was er geboten hat, dieser ist, so möchte ich behaupten, der am tiefsten gegründete Christ. Also, lest die Bibel, versucht sie zu verstehen, aber immer mit dem Ziel, sie umzusetzen und gehorsam zu sein. Also, wenn die Bibel über Finanzen redet, dann fragt euch, was heißt das, wie ich mit meinen Finanzen umgehe? Wenn es über Zeit, über Dienst redet, wie soll ich meine Zeit einteilen? Wie soll ich erkennen, welche Menschen die sind, um die ich mich kümmern soll? Ja. Wenn das Ziel ist, Gottes Wort zu gehorchen, dann lesen wir auch die Bibel mit anderen Augen. Und es gibt mehrere Bibelstellen, die uns auch deutlich machen, wir sind gar nicht in der Lage, viel mehr zu verstehen von der Bibel, als wir gehorchen wollen. Also ich denke, das ist eine, zum Beispiel Johannes 14, 21, seine Stelle. Es gibt aber noch andere. Nur das, was wir auch bereit sind zu tun, das verstehen wir überhaupt in der Bibel. Das ist auch ein Grund, warum die Zeugen Jehovas nichts verstehen, weil sie auch nichts befolgen wollen. Ja? Das Problem ist aber, wenn wir gar nicht bereit sind zu tun, was da steht, dann sind wir gar nicht in der Lage, es auch zu verstehen. Das ist ein geistliches Prinzip, ist sehr wichtig, finde ich. Und ein Grund für fehlendes Bibelverständnis, nicht 2 Jahre zu kurz auf der Bibelschule oder so, sondern nicht bereit, es zu tun. Ja? Wenn du mit jemand redest und du diskutierst über die Tauffrage, ja, also das Thema Taufe ist in der Bibel somit das klarste und einfachste und in der Praxis das umstrittenste, und das Problem ist der Wille, sich danach zu richten, nicht Auslegungsfragen. Ja? Also theologisch ist das Thema ganz einfach. Ich denke fast, Gott hat es als Prüfstein hingelegt. Aber praktisch ist es so schwierig, weil es ja Bereitschaft zum Gehorsam. Und so ist es bei allem. Wir müssen von vornherein sagen, ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Und jetzt erklär mir, was es ist. Nicht, schauen wir mal, was du von mir willst. Und dann gucken wir, wie weit wir gehen. Das funktioniert nicht. Ja. So, Evangelisation. Jetzt denke ich nicht an eine Evangelisationsveranstaltung in erster Linie. Die Gemeindeglieder müssen hinausgehen und Seelen für Christus gewinnen. Gut, sagt er nicht. Klar, wir machen einmal im Monat eine Traktataktion, das ist bestimmt gut. Aber das ist nicht alles. Was tust du bisher dafür? Jetzt sagt der andere, ja, an fremden Türen klopfen liegt mir nicht. Ja, es liegt keinem, fast keinem. Das ist das erste Problem, aber das brauchst du auch nicht. Also was ist eine Evangelisation, die fast jeder kann? Zeugnis geben, genau. Wie kriegt man die Gelegenheit zum Zeugnis geben? Also es gibt eine tolle Einrichtung in Deutschland, die heißt Kaffee und Kuchen. Ne? Du hast neue Nachbarn, was kannst du machen? Die meisten von euch. Kommt mal zum Kaffee vorbei. Dann hockst du da 90 Minuten und kannst darauf hinarbeiten, dass es sich hoffentlich ergibt, dass man irgendwas hast du an deiner Wand hängen oder so. Wir haben so Bibelverse an die Wand gesprüht, unübersehbar, ein paar Meter groß. Muss nicht jeder haben, aber irgendwas oder aus deiner Biografie. Also es lässt sich ja gar nicht vermeiden, dann kommt man auf das Thema und dann oft fragen die Leute dann, dann geht's los. Also da braucht man gar nichts mehr tun, sondern die Fragen kommen. Dann kannst du vom Glauben reden, dann kannst du von deiner Gemeinde erzählen. Danach kannst du den Leuten sagen, wollt ihr mal zum Hauskreis kommen? Oder du kannst jemand sagen, komm, wir lesen mal zusammen der Bibel. Wir haben so einen Glaubensgrundkurs, kann man mit 4 bis 5 Mal Treffen fertig machen. Das ist das Schöne, weil so viel sind die meisten Leute bereit mitzugehen und dann kann man weitersehen. Kostenlos auf dieser hier auf der rechten Internetseite könnt ihr euch den runterladen auf Deutsch, Spanisch. Haben wir ausprobiert, zigmal, vielleicht über 100 Mal, ich weiß nicht. mit gutem Erfolg, ja, funktioniert. Also das ist nicht, es gibt tausend andere, aber der funktioniert und der ist auch kompakt und so. Das ist das Besondere dran. Wir haben den nicht erfunden, aber wir haben ein bisschen verändert und übersetzt. Ja, das kann fast jeder machen. Du hörst, jemand ist krank, bringst ihm, schickst ihm eine Tafel Schokolade. Ja, und Traktaten, Büchlein. Wenn du sagst, ja, ich kann nicht, traue mich nicht zu reden, naja, dann schick ihm ein Buch. Lad ihn ein zur Gemeinde. Wenn du weißt, wann fällt den Leuten die Decke auf den Kopf? Wer weiß es? Weihnachten. Ne? Wer nicht gläubig ist, was macht der am Weihnachten? Da läuft ja nichts. Ja? Also lad ihn Weihnachten mit zur Gemeinde ein. Oder an einem anderen Tag. Also jeder kann was dafür tun, ohne ein Evangelist zu sein. Ne? So, eine Gemeinde ist entweder eine Gesellschaft zur Errettung von Seelen oder sie ist es nichts. Das ist ein starker Spruch, aber wenn überhaupt kein Anliegen da ist, Menschen zu erreichen, dann ist eine Gemeinde, mal verdient sie den Namen Gemeinde vielleicht kaum. Das heißt nicht, dass man sagt, es müssen im Jahr 3 Leute zum Glauben kommen, sonst sind wir nichts. Ja? Aber wenn der Blick total nicht da ist, dann muss man sich Gedanken machen. Und es gibt so Gemeinden, ja? Die sagen, wir sind seit 10 Jahren dieselben. 3 sind gegangen, einer ist gestorben, sonst hat sich nichts geändert. Und wir sind auch noch zufrieden, ne? Weil wir sind uns alle einig. Ja. Also es geht auch nicht darum, dass ihr, ne, jede Gemeinde hat auch andere Möglichkeiten und andere Zeiten und erlebt vielleicht auch andere Zeiten. Es geht auch nicht darum, dass ihr möglichst viel von anderen Gemeinden zu euch bringt, sondern dass ihr da, wo ihr eure Aufgabe seht, das tun wollt. Ja, also in erster Linie, oft prüft Gott ja erstmal unser Herz. Es geht nicht um das Ergebnis so sehr. Das kann man nicht erzwingen, ja. Man kann es nicht produzieren. So. Seelen müssen hier bekehrt werden. Es wäre besser für uns zu sterben als zu leben, wenn keine Seelen mehr gerettet werden. Also das soll die Einstellung sein, ja. Ich sage nicht, wenn bei euch in den letzten 2 Jahren keiner zum Glauben gekommen ist, dann ist euer Leben sinnlos. Ja? Aber wenn ihr die Sehnsucht nicht habt, ja, wenn ihr den Wunsch nicht habt, wenn ihr nicht dafür betet und nicht darum ringt. Und ja, manchmal, wir haben damals in den 90er Jahren, haben wir Traktate verteilt, freitags eingeladen zur Gemeinde. Und dann kam tatsächlich einer zur Gemeinde rein. Ne? Da dachte ich, wow, wenn die Leute wüssten in der Gemeinde, wie viele Wochen ich mir die Haxen abgelaufen habe. Und jetzt kommt tatsächlich einer und wird von keinem angesprochen. Also da stirbst du. Da stirbst du innerlich, weißt du? Du denkst, was kostet es an Kraft, einen zur Gemeinde reinzukriegen, zu zerren? Und wenn er kommt, redet keiner mit dem und er kommt auch nie wieder. Also wichtiger als evangelistische Aktivitäten ist, dass man die sich verirren und in die Gemeinde kommen, weil sie sich in der Hausnummer geirrt haben, dass man die freundlich aufnimmt, auf die zugeht. Ja? Oder der eingeladen wurde oder der ein Traktat gefunden hat oder die Internetseite. Also das ist das Wichtigste der Evangelisation. Das Wichtigste ist, dass keiner hier reinkommt und nicht das Gefühl hatte, ich war sehr willkommen. Und die Leute haben mich interessiert, wer ich bin und wollen, dass ich wiederkomme. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich die evangelistischen Aktivitäten alle sparen. Ja, natürlich nicht nur Gottesdienst, auch andere Veranstaltungen, aber das ist so schmerzlich, ja, wenn du denkst, Mensch, wir haben so hart gearbeitet, dass einer kommt, dann kommt er und wird von 80 Leuten ignoriert. Sensationell. Also das Trauma haben wir ihm erarbeitet. Ja. Und das gibt es häufig. Ja. Also das, ja. So, also Evangelisation, persönliche Evangelisation. Natürlich, Leute einladen, zur Gemeinde bringen, zum mit ihnen privat die Bibel lesen, aber wenn sie kommen, sollen sie sich hier wohlfühlen. Und das ist, wenn die Gemeinde dafür betet, dann stürzen sich alle drauf. Und jeder will mit ihm geredet haben, aber wenn nicht dafür gebetet, wenn man nicht erwartet, dass jemand kommt, was wird der hier? Ich weiß noch, ich bin zum Glauben gekommen, ich war schon bekehrt und bin auf Englisch zum Glauben gekommen, englische Bibel, ja, alles. Und dann habe ich gedacht, ich gehe in eine deutsche Gemeinde. Erste Gemeinde, wo ich hingekommen bin, alle tragen selbst gestrickte Wollsocken. Und ich war, kleidungsmäßig war ich jetzt auch nicht so auf der christlichen Linie. Und ich bin da reingekommen und ich habe eins gemerkt, keiner von denen kann sich vorstellen, dass ich Christ bin. Und glaubt mir das auch nicht, wenn ich das sage. Und so werden wie die wollte ich jetzt auch nicht, weil nur Wollsocken und Birkenstock. Also das, ja, also man sieht, wenn die menschlichen Barrieren nicht weggeräumt wird, indem man ganz herzlich auf die Leute zugeht, selbst wenn man schon gläubig ist, fühlt man sich nicht fehl am Platz. Also doch fehl am Platz, genau. Das ist ganz wichtig, ja. So, wie könnte das konkret bei dir aussehen? Genau so, ne? Dass du auf die Leute zugehst, dass du und nicht nur hart arbeitest, dass sie kommen, sondern wenn sie kommen, dann geht's richtig los. So, Mission. Also es wird meistens ja gar nicht unterschieden im Sprachgebrauch zwischen Evangelisation und Mission. Hier haben wir eigentlich zwei Verse zur Evangelisation. Die sagt aber, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Mission ist nicht, du bist Krankenschwester oder baust ein Bewässerungssystem, also nicht Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe, was wir so sagen, Diakonie kann dazugehören, ne? Suppenküche kann dazugehören, aber wenn du das Evangelium nicht verkündigst, ist es keine Mission. Ne? Und viele Missionare, die sich so nennen, verdienen den Namen nicht, weil die Mission fehlt. Sie arbeiten als Entwicklungshelfer. So, deswegen steht ja auch, geht hin und macht zu Jüngern. Also nicht, klebt Pflaster, das kann man alles machen. Ne? Das, Kinder füttern, ärztliche Versorgung, Hubschrauberversorgung. Aber das Ziel muss sein, das Evangelium bringen und Jünger machen. Und wenn das nicht Teil dieses Ziels ist, ist es keine Mission. Und natürlich ist das die Evangelisation vor Ort, aber auch, da steht ja in alle Welt, ne? Geht hinaus in alle Welt. Und alle Welt, ja, durch Internet ist gar nicht mehr so weit, ne? Also wir machen Seelsorge, das waren wir in den letzten 2 Monaten, Peru, Polen, ich spreche kein Wort Polnisch, aber es gibt Leute in Polen, die sprechen Deutsch. Ja, wir können das auf Spanisch oder auf Deutsch, ob die Leute, egal wo die sind, ja, ob jemand in der Schweiz ist oder im Urlaub, dann sage ich immer, ich bin im Urlaub, wo, an der Adria oder was, ist egal. In alle Welt ist heute ziemlich nah geworden. Und dann gehst du vor die Haustür, also wir wohnen ja auf dem Land und da sind fast alle sind Weiße, ganz wenige Syrer. Und dann gehen wir über den Bach rüber und dann sind wir in Frankreich. Und da wimmelt es von Leuten aus Nordafrika, Westafrika. Also ganz komisch, ja? Du gehst wirklich nur über den Bach rüber und es ist ganz bunt. Und wir haben alle Welt vor der Haustür. Ne? Haben wir jemanden gesehen, da ist die Straße lang gelaufen, die Landstraße, also so ist fast überfahren worden, mit 2 platten Reifen am Fahrrad. Haben wir angehalten, ihm das aufgepumpt. Und dann sehen wir, der war aus Syrien, war schon ein bisschen älter, der konnte Deutsch, Russisch, Französisch, Englisch und noch irgendwas, ne? Ich weiß gar nicht, Griechisch oder bringt mir ja nichts. Ne? Ja, Arabisch sowieso, ne? Und hat sich gefreut und wir haben ihm Traktate gegeben und hat uns zum Kaffee eingeladen. Leider ist es dazu noch nicht gekommen. Da hatten wir einige Zeit später Corona gekriegt und dann war erstmal die. Das Thema ist ganz aktuell. Ja, Mission, diese moderne Endzeit. Also, schon eine Weile her, dass die moderne Endzeit war. Diese moderne Endzeit hat den Eifer der Gemeinde für Mission zum großen Teil erstickt. Je eher das als unbiblisch entlarvt wird, desto besser ist das für die Sache Gottes. Denn es stimmt nicht überein mit der biblischen Prophetie, noch ehrt es Gott, noch spornt es die Gemeinde an. Also, ne, Tendenzen heute, Mission ist das Erste, was nicht interessiert wird, interessant ist. Oder ist es auch so, dass man Mission uminterpretiert und es ist, es gibt heute sowas wie Missionstourismus oder eben ja, Entwicklungshilfe. Und da müssen wir uns immer klar machen, Mission hat das Ziel, Jünger zu machen, dass Gemeinden entstehen. Natürlich muss nicht jeder in Gemeindegründung arbeiten, aber Leute sollen mit dem Evangelium in Kontakt kommen. Und das Kulturübergreifende heute heißt nicht unbedingt, dass man kontinentübergreifend, du musst nicht nach Afrika gehen. Du hast genug Afrikaner hier. Ja? Du musst nicht nach Japan, also durch unsere Globalisierung kommt die Mission ja zu uns. Aber Mission besteht darauf, dass wir diese Grenzen, ne, wir müssen an diesen Vers denken, wo es heißt, dieser ist hier geboren. Also wir kriegen ja eine neue Identität in Christus und wir überwinden diese kulturellen Grenzen. Und das Überwinden von diesen natürlichen Schranken, das irgendwie hat Gott das in seinen Plan reingemacht. Und das können wir aber auch, ohne dass wir großartig geografische Grenzen überschreiten. Früher, ganz zu Spurgeons Zeiten, musstest du in ein Schiff steigen und irgendwo nach Afrika segeln. 5 Monate und vielleicht ankommen oder nicht und nie zurückkommen. Aber heute stehen die alle vor deiner Haustür. Ja. So, was sollen wir in unserer Gemeinde erwarten? Heiligkeit und Gehorsam durch Gottes Wort, Anbetung, Gemeinschaft, Dienst. Nicht, dass die Gemeinde euch bedient, sondern dass ihr in der Gemeinde einen Dienst tut. Jüngerschaft, Nachfolge, Evangelisation und Mission. Fehlt da noch was? Haben wir was Grobes übersehen? So, sind wir im Zeitplan? Morgen geht's weiter. Wie kann Gemeinde bleiben? Dann sehen wir natürlich, so einfach ist das nicht. Die Gemeinde wird ja auch angefochten. Ne? Und das ist das Thema dann morgen im Gottesdienst. Ja, dann lasst uns miteinander beten, ne? Dass wir wirklich auch unserem Leben und auch dem Leben der Gemeinde so Richtung verpassen, die Gott auch für uns vorgesehen hat. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns zu erreichen, um uns zu erlösen. Und du hast uns in diese Welt gesandt, um in dieser Welt ein Haus zu haben, einen Ort zu haben, wo du gegenwärtig bist, wo Menschen dich finden können. Ich bitte dich, dass jeder, der in diese Gemeinde hier reinkommt, dir begegnen kann. Dass du zu finden bist, dass er herzlich aufgenommen wird. Dass man auf ihn zugeht, dass Barrieren, die dich, die Herkunft oder die Unterschiedlichkeit bestehen, überwunden werden und dass Menschen erleben, dass du ein Gott bist, der das Verlorene sucht. Ja, ich bitte dich, dass wir uns aufraffen und dass wir im Gebet auch wirklich danach ringen, so eine Gemeinde zu sein und jeder Einzelne auch, das auf dem Herzen hat, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, Jünger zu machen und selber ein Jünger zu sein, der in allen Bereichen sagt, Herr Jesus, ich möchte deinen Willen tun und bitte zeig du mir, was dein Wille ist. Ja, ich danke dir, dass du Wohnung in uns genommen hast und dass du uns zu Instrumenten ehrenvollen Gebrauchs machst, wenn wir uns reinigen und zur Verfügung stellen. Amen.
Nochmals vielen Dank, Rüdiger.